So, für das jetzige Interview begrüße ich am Telefon Jochen Stey aus dem Wendland. Hallo.
Hallo.
Und zwar ein Thema, das mir schon länger auf den Nägeln brennt, habe ich mir vorgenommen, das Interview mal zu machen. Es geht um die Anti-Atom-Bewegung im Allgemeinen, um den Zustand der Anti-Atom-Bewegung, um die gesellschaftspolitische Relevanz. Und da formuliere ich jetzt einfach mal zwei, drei Sätze, was so meine Meinung ist und hoffe dann auf eine spannende Diskussion so im weiteren Verlauf. Und zwar nach meiner Meinung ist es so, dass durch die Vereinbarung der rot-grünen Bundesregierung damals mit den Atomkraftwerksbetreibern, der sogenannte Atomausstieg, dass dadurch die Anti-Atom-Bewegung mehr oder weniger ausgetrocknet wurde. Und dass sie es auch seitdem nicht mehr geschafft hat, zur alten Stärke zurückzufinden und dementsprechend auch gesellschaftspolitisch kaum noch relevant ist. Und dass, ja, wie gesagt, dieser Zustand bis heute auch anhält. Und dass meiner Meinung nach, dass auch innerhalb der Bewegung zu wenig diskutiert wird, also zu wenig überlegt wird, warum ist das so und was kann man noch dagegen tun, wie kann man die Leute wieder mobilisieren, dass die Bewegung wieder zur alter Stärke zurückfindet. Das vielleicht mal so als kurze Einleitung und darüber will ich jetzt gerne diskutieren mit dir. Und dann auch erstmal die Frage: Wie siehst du das Ganze? Also Zustand der Anti-Atom-Bewegung, gesellschaftspolitische Relevanz, insbesondere so die letzten Jahre.
Also was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich selber bin seit 1985 in der Anti-Atom-Bewegung aktiv. Also sozusagen kurz vor Tschernobyl. Das war damals die Zeit, wo es in Wackersdorf viele Aktionen gab. Da war ich dabei. Das war so die ersten Sachen. Und seither überblicke ich das so aus eigener Erfahrung. Ja. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass dieser sogenannte Atomkonsens aus dem Jahr 2000 auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass deutlich weniger Leute dann aktiv waren und viele darauf gehofft haben vielleicht oder auch davon überzeugt waren, dass das jetzt, also dass jetzt die Regierung den lang geforderten Ausstieg in die Hand nimmt und auch wirklich umsetzt. Wobei ich glaube, viele schon gesehen haben, dass die Laufzeiten oder die Reststrommengen, die da vereinbart wurden in diesem Atomkonsens, dass das natürlich länger ist, als man es gerne hätte. Also viele Atomkraftgegner und Gegnerinnen waren damit unzufrieden, aber trotzdem haben sie dann ihre Hoffnungen darauf gesetzt, naja, es passiert ja jetzt, wenn auch nicht so schnell, wie man es gerne hätte, aber immerhin. So, und jetzt müssen wir selber nichts mehr machen. Ja, das war, glaube ich, schon der Effekt, den das hatte. Also es wird ja auch von allen Seiten eigentlich so zugestanden, dass das eine befriedende Wirkung hatte, dass also ein sehr lange, über Jahrzehnte dauernder gesellschaftlicher Konflikt jetzt damit ein Stück befriedet sei. Und die dann da noch sehr deutliche Kritik dann hatten, also ich habe das auch zu der Zeit sehr deutlich kritisiert und andere ja auch, das war doch wirklich eine Minderheit. Ja. Das war schon wirklich die Situation im Jahr, also in dieser Zeit, dieser Konsensgespräch und dann auch mit dieser Vereinbarung, das hatte diese Wirkung. Ich muss aber andererseits sagen, aus meiner Erfahrung jetzt seit 1985, dass es auch davor natürlich schon solche und solche Phasen gab für die Bewegung. Also es war nicht so, dass bis zum Atomkonsens es eine starke Anti-Atom-Bewegung mit großem Einfluss gab, jederzeit. Ja. Es gab immer wieder Phasen, da waren viele Leute aktiv und da gab es heftige Konflikte und da gab es dann auch also Erfolge und Einfluss. Und es gab zwischendrin aber auch immer wieder Phasen, da war es, sah es sehr schlecht aus. Ja. So, also auch vorher schon. Ja. Es war also immer wie das so ist bei Protestbewegungen, es gibt immer so Wellen, ja. Also wo viele Leute was machen und dann eben auch wieder Phasen, wo es nicht so gut ist. Und das hat natürlich immer seine Ursachen. Und im Jahr 2000 mit dem Atomkonsens war sicher die Ursache, also dass da dann sozusagen weniger Leute aktiv waren, da war sicher dieser Atomkonsens die Ursache. Ja. Also so gesehen, ja, wobei ich inzwischen das Gefühl habe, dass sich das auch wieder ändert. Also ich würde nicht sagen, dass das bis heute so ist. Ja, also gerade die letzten also Ereignisse jetzt, die große Demo in Gorleben und also insgesamt erlebe ich eigentlich seit, naja, schon seit zwei, drei Jahren so ganz langsam und jetzt aber in den letzten Monaten intensiver doch wieder ein Wandel, dass eben viele, gerade viele derjenigen, die sich darauf verlassen haben, jetzt ist ja der Ausstieg geregelt, dass die jetzt merken, jetzt ist das schon bald 9 Jahre her und es sind seither nur 2 kleine AKWs abgeschaltet worden und die 17 großen laufen immer noch. Also die Leute merken, dass dieses Versprechen nicht eingehalten wird. Ist ja jetzt auch inzwischen ganz deutlich, dass die Stromkonzerne auch sagen, sie wollen sich an diese Vereinbarung nicht halten. Sie haben sich nur so lange dran gehalten, solange sie davon profitiert haben. Und jetzt, wo es vielleicht wirklich dran gehen würde, einzelne AKWs abzuschalten, dann wollen sie Laufzeitverlängerung. Also eine sehr einseitige Geschichte gewesen. Und das haben jetzt halt viele mitgekriegt. Und das führt schon dazu, dass jetzt mehr Leute wieder sagen, na, da müssen wir wieder auf die Straße gehen, da müssen wir auch wieder bei Protesten mitmachen.
Gut, also der langjährige Erfahrungsschatz, den du hast, der fehlt mir ein Stück weit. Als ich angefangen habe in der Anti-Atom-Bewegung, da wurden gerade die Castor-Transporte wieder aufgenommen. Das war auch so um den Zeitraum des sogenannten Atomkonsenses und das war eine Phase, da ging es noch ziemlich hoch her. Und dann ist es ziemlich steil abgefallen und von daher ist rührt daher ein Stück weit auch meine Einschätzung, dass es eben seitdem ziemlich mau ist. Dazu, dass es jetzt wieder aufwärts geht, also es ist, natürlich war Gorleben ein großer Erfolg jetzt, also Castor-Transport im November, aber wenn ich mir dann so andere Brennpunkte anschaue, die eigentlich Brennpunkte sein müssten, es aber dann doch nicht sind, wie zum Beispiel Gronau oder auch die anderen Endlagerstandorte, da frage ich mich dann schon, warum ist das so? Warum merken oder sehen es die Leute nicht, dass da eigentlich auch genauso vorgegangen werden müsste, wie jetzt im Wendland? Und zum Beispiel gerade in Gronau, wo ja die Urananreicherung läuft und auch fast wöchentlich Transporte stattfinden, auch illegal nach Russland, da versucht man schon seit Jahren von Seiten der Anti-Atom-Bewegung so einen neuen Kristallisationspunkt aufzubauen, aber irgendwie gelingt es einfach nicht. Und ich frage mich einfach, warum ist das so? Wieso schafft man das da nicht?
Na, es sind so ein bisschen zwei Themen. Das eine ist ganz konkret Gronau. So ganz genau erklären kann ich es auch nicht. Aus irgendeinem Grund ist dieser Standort, muss man platt zu sagen, auf irgendeine Weise unsexy. Ja, also das ist was... An welchen Faktoren das liegt. Ich meine, Gronau gibt es ja auch schon länger als nur diesen Atomkonsens. Und auch davor war es schwierig. Ja, es ist einfach eine Gegend, wo auch die Leute, die dort dagegen arbeiten, relativ wenig Rückhalt auch haben in der Bevölkerung. Und es ist für viele scheinbar auch zu abstrakt so ein Stück. Also eigentlich ist ja ganz klar, okay, da wird das Uran verarbeitet, das was dann später in den Atomkraftwerken zum Einsatz kommt. Da fängt sozusagen, zumindest auf deutschem Boden, dann diese auch Geschichte an, sozusagen, das Uran kommt aus dem Ausland, wird dann verarbeitet. Das wäre sozusagen der erste Punkt, wo man eingreifen kann in diesen ganzen Prozess. Aber das ist für viele, glaube ich, ist das nicht das eigentliche Thema. Ja? Und ich glaube schon, dass da jetzt, wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, auch einen Wandel gibt, wie jetzt die Anti-Atom-Bewegung funktioniert, aber insgesamt auch Protestbewegung, also dass das was früher stärker war, dass es also auch mehrere Orte gab, die eben Kristallisationspunkte für Protest waren. Du hast jetzt die Endlagerstandorte erwähnt, einzelne Atomanlagen, was auch immer. Und dass es da drumherum dann feste Bürgerinitiativen gab, sogenannte Standortinitiativen, die dann auch viel gemacht haben und dann eben auch von Leuten weiter weg unterstützt wurden. Das hat insgesamt stark nachgelassen, aber ich glaube über einen längeren Zeitraum, das hängt nicht unbedingt mit diesem Atomkonsens zusammen. Das hat eher was zu tun mit gesellschaftlichen Entwicklungen, dass es einfach weniger Leute gibt, die sich wirklich verbindlich und über längere Zeit für eine bestimmte Sache engagieren und die sich wirklich auch in Gruppen, in Initiativen zusammenschließen und dann jede Woche zu einem Treffen gehen oder was auch immer. Das sind einfach ja gesellschaftliche Organisationsformen, die es natürlich noch gibt, aber die doch insgesamt zurückgehen. Ja? Also alle großen gesellschaftlichen Organisationen, sei es nun Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, was auch immer, haben ja deutliche Mitgliederrückgänge, ja? Weil weniger Leute auf die Weise sich organisieren. Andersrum ist es so, dass das erleben wir in allen Protestbewegungen, dass es so eine stärkere Eventorientierung gibt, dass es Leute gibt, viele Leute gibt, die bereit sind, sich kurzfristig für eine bestimmte Sache dann auch mal einzusetzen und dann auch mal wirklich mit viel Energie eine Geschichte zu verfolgen. Und das ist, glaube ich, auch was, also für mich war so ein Aha-Erlebnis jetzt aus der Friedensbewegung. 2003 gab es in Berlin die größte Demonstration der Geschichte, jetzt mit das Westdeutsche, ich weiß nicht, ob es 89 in der DDR noch größere gab, aber da waren 500.000 Leute in Berlin auf der Straße gegen den Irakkrieg damals, ja, so. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass hinterher mehr Leute in Friedensinitiativen mitgearbeitet haben. Ja. Also das war eine Riesendemo, alle waren an dem Punkt dagegen und waren danach aber auch wieder weg. Ja. Aber das heißt, wenn es wieder irgendwie eine zugespitzte Situation gibt jetzt in dem Bereich, dann sind die Leute auch wieder da. So. Also die Leute haben bestimmte politische Positionen, also jetzt wieder auf Atom bezogen. Es gibt in diesem Land bei Meinungsumfragen, das schwankt ja irgendwie ein bisschen hin und her, aber es ist schon so, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist gegen Atomkraft. Und wie viele von diesen jetzt 40 Millionen sozusagen dann wirklich auch aktiv meinen, sie müssen sich an Protesten beteiligen, das schwankt unheimlich, ja. So, also natürlich die meisten von diesen 40 Millionen würden es eh nie tun, weil das einfach nicht ihre Art, also ist ja immer eine Minderheit, die sich an Protesten beteiligt, aber von denen vielleicht 5-10% der Gesellschaft, die überhaupt bereit sind, sich mal an Protesten zu beteiligen, davon sagen dann halt die meisten, ja, also sie gucken genau, wann ist es denn nötig, ja, und wann ist denn welches Thema dran. Und das ist eben eine Entwicklung, die ich gerade erlebe, dass Leute sagen, okay, jetzt gibt es diesen Streit um die Laufzeiten und das ist ein Grund, warum ich auf die Straße gehe. Aber das sind nicht mehr Leute, die sich wirklich in ein Thema total reinarbeiten und sagen, Mensch, hier Urananreicherung und hier ist das und da ist ein Kernforschungszentrum und so. Also so Spezialisten, wie es früher sehr stark in der Anti-AKW-Bewegung sehr viele gab in örtlichen Initiativen, das gibt es weniger. Ja.
Was kann man dann für Bewegungen, für Schlussfolgerungen ziehen? Also diese Event-Orientierung, das sehe ich auch so. Also bei G8 hat man es ja auch gesehen, ja, genau. Da waren dann viele Leute auf einmal da und das war dann auch erfolgreich. Wie kann man als Bewegung damit umgehen, wenn man weiß, die Leute wollen jetzt das Event so und sind dann auch bereit, sich einzuklinken? Was hat dann eine Bewegung an strategischen Möglichkeiten, wenn jetzt diese Kontinuität so nicht mehr da ist?
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Es ist eben nicht die Kontinuität da, sich wirklich regelmäßig in Gruppen fest zu organisieren und über langen Zeitraum an einem Thema zu arbeiten. Aber es gibt natürlich schon eine Kontinuität in den politischen Positionen. Ja. Also all die Leute, die jetzt auf diesen rot-grünen Atomkonsens und Atomausstieg vertraut haben oder gehofft haben, die sind ja trotzdem weiter Atomkraftgegner gewesen. Ja. Also nur dachten sie, naja, ist ja jetzt alles geregelt, ja. So, und jetzt merken sie das nicht und dann fühlen sie sich wieder angesprochen auch von Protesten. Und ich in der jetzigen Situation glaube ich schon, dass es nötig ist, gerade für die Anti-Atom-Initiativen, die es auch noch gibt, wirklich stärker auf genau solche Leute zuzugehen. Also es gab ja eine Zeit lang, gerade durch diesen teilweise sehr heftig geführten Streit auch um diesen Atomkonsens, gab es ja auch man hat sich sehr weit voneinander wegentwickelt. Ich sag mal, Leute, die von ihren Positionen durchaus Atomkraftgegner sind, aber zum Beispiel in der Grünen Partei sind, ja, und die dann diesen Atomkonsens verteidigt haben und andere Atomkraftgegner, die das ganz schrecklich fanden, was da vereinbart wurde, ja, also ich fand das ja auch ganz schrecklich. Da hat man sich zerstritten und hat sich sozusagen nichts mehr zusammen gemacht, ja, weil die einen waren sozusagen die Verräter oder wie auch immer. Es wurden da ja heftige Vorwürfe auch erhoben. Und ich denke, dass es jetzt nötig ist, also nicht jetzt unbedingt mit irgendwelchen Parteifunktionären, das ist auch nicht so mein Ding, aber mit den Leuten, die eben darauf gehofft hatten, dass jetzt die Parteien das alles regeln, die sich gewählt haben, wie auch immer, die wieder neu anzusprechen und deren Unzufriedenheit gerade und deren Verunsicherung aufzugreifen und wirklich diese Auseinandersetzung um Laufzeiten, weil das ist das, was dieses Jahr, da wird es zu einer Entscheidung kommen, ja, und diese Auseinandersetzung wirklich zu führen, ja. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel Gronau. Diese Anlage wird jetzt ausgebaut, aber die Entscheidung ist schon gefallen. Das heißt, da rollen die Transporte, das ist natürlich was Aktion gegen Transporte da, aber auch einzelne Leute mit ansprechen. Aber im Prinzip ist da alles entschieden. Ja, so. Aber bei der Frage der Laufzeiten, da steht jetzt eine ganz entscheidende Weichenstellung an. Ja? Also wie geht es überhaupt weiter mit Atomenergie in diesem Land? Und da, das ist was, damit kann man Leute auch ansprechen, glaube ich. Damit kann man Leute auch aktivieren, die sagen, ja, ich bin ein politisch aktiver Mensch, ich beschäftige mich mal mit dem einen Thema, mal mit dem anderen. Das ist ja auch so eine Entwicklung, die eigentlich neu ist. Früher gab es doch ein starkes, auch eine Treue zu bestimmten Themen, ja, dass Leute sagen, ich bin vor allem in der Anti-AKW-Bewegung und jemand anderes ist in der Friedensbewegung, jemand anderes ist in der Frauenbewegung. Also die, bei den Leuten, die aktiv waren. Und das hat sich immer mehr jetzt so, auch durch dieses Event-Hopping oder so, dann sind die gleichen Leute, die nach Heiligendamm fahren und die jetzt nach Gorleben fahren und die dann auf eine Friedensdemo gehen. Und da gibt es auch eine gewisse Konkurrenz zwischen diesen Themen. Und dieses Jahr kann man sagen, als Atomkraftgegner, hallo, da steht eine ganz wichtige Entscheidung an nach der Bundestagswahl. Wie geht es weiter mit den AKWs? Und ich glaube, also ich selber bin auch gerade viel unterwegs und merke, wenn ich das so anspreche, dass das die Leute auch überzeugt, dass sie sagen, ja, oder teilweise renne ich da wirklich offene Türen ein, dass die Leute selber sagen, Mensch, jetzt muss man doch was machen, ja, also das, also gerade Leute, die auch jetzt biografisch vielleicht auch in 70er, 80er Jahren in der Anti-AKW-Bewegung sehr aktiv waren, die jetzt so ein bisschen Angst haben, dass sozusagen ihr ganzes Engagement umsonst war, wenn jetzt einfach die Laufzeit nochmal wieder verlängert werden und einfach aus diesem, vielleicht dieser kleinen Hoffnung, dass es doch irgendwann zu diesem Ausstieg kommt, dann nichts wert. Ja. So, und das sind Leute, die sind, die fühlen sich wirklich sozusagen, fühlen ihr politisches Lebenswerk bedroht, kann man fast schon sagen. Ja. Und die sind wirklich ansprechbar. Aber dann eben für diese, wirklich für diese zentrale Auseinandersetzung um Laufzeiten und nicht, die sind nicht ansprechbar zu so, sag mal, relativen Spezialthemen, ja, wie jetzt Urananreicherung oder was auch immer jetzt. Ja.
Gut, aber wenn man jetzt diese Laufzeiten als Thema aufgreift, wie lässt sich daraus, jetzt sage ich mal platt, ein Event kreieren oder wie lässt sich da gesellschaftlicher Druck aufbauen, weil es ja vom Thema her eher was für, ich weiß nicht, aber da geht es mehr um rhetorische Sachen, um Theorien, wie auch immer. Also ich kann mir da im Moment schwer vorstellen, wie man da Leute auf die Straße bringt, um tatsächlich Druck aufzubauen.
Jetzt bei dieser Auseinandersetzung um Laufzeiten.
Ja, genau.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist also das, ich glaube auch, dass da diese Eventorientierung nicht reicht. Also klar, gibt es gerade eine Menge Leute, die sich die Köpfe zerbrechen. Wie kriegen wir denn sowas hin? Was kann man denn machen? Gibt es Anlässe? Also jetzt zum Beispiel ganz aktuell, Anfang Februar ist in Berlin die Wintertagung des Deutschen Atomforums. Also das Lobby- und Propagandaverband der Atomindustrie, die treffen sich da und werden dann natürlich wieder ihre ganzen Argumente, dass Atomenergie eigentlich gegen sozusagen alle Nöte der Menschheit hilft, ja, also werden sie da wieder versuchen, unter das Volk zu bringen. Und das ist jetzt, wo man gesagt, okay, das ist ein Anlass, da können wir sozusagen als Anti-Atom-Bewegung was dagegen setzen. Und machen da jetzt so eine, also das Tagungshotel ist in Berlin-Mitte und wir machen jetzt so eine Umzingelungsaktion, also praktisch eine Menschenkette einmal drumherum. Da werden nicht zehntausende Leute kommen, das ist klar, das ist unter der Woche, an einem Abend. Das wird eher sozusagen eine regionale Aktion werden. Aber es ist so, wir haben gesagt, wo gibt es einen Anlass? Da gibt es einen und da gehen wir hin und nehmen sozusagen auch diese argumentative Auseinandersetzung auf mit dem Deutschen Atomforum. So, und klar, jetzt sage ich, wird dieses Jahr keinen Kastortransport nach Gorleben geben, also sozusagen das, was viele Leute sehr stark anspricht, wird es noch nicht geben, aber andere Sache ist, dass die Bauern aus dem Wendland gerade überlegen, im Sommer einen großen Trek zu machen. Das ist noch nicht ganz klar, wohin, also es wird diskutiert, Hannover oder Berlin. Und da dann, wenn sie da ankommen, eine große bundesweite Anti-Atom-Demonstration. So, dann, also wird sozusagen nochmal dieser Wendland-Flair, will nenne ich es mal, der doch ja auch viele Leute begeistert, der wird dann dadurch so ein bisschen dann eben in die Stadt getragen und soll so ein bisschen auch das dann verbinden, ja. So. Also das sind gerade so Überlegungen, die es gibt, aber das ist alles noch nicht spruchreim. Und das andere ist, glaube ich, dass es eben nicht nur um Events geht, sondern so eine andere Schiene ist zu gucken, was können Leute, die eben jetzt nicht ihre ganze Freizeit damit verbringen, für die Anti-Atom-Initiative aktiv zu sein, aber die eben Atomkraftgegner sind und vielleicht ein bisschen was machen wollen, was können wir denen anbieten? Ja? Und wir haben ja von x-tausend Mark Wehr, wo ich seit vielen Jahren aktiv bin, haben wir ja sozusagen so eine Ausgründung, will ich es mal nennen, gemacht, die Kampagne ausgestrahlt. Und das ist genau die Idee. Also ausgestrahlt richtet sich gerade an Atomkraftgegner und Gegnerinnen, die nicht in Initiativen organisiert sind oder in Umweltverbänden oder wo auch immer, die aber trotzdem irgendwie was machen wollen. Und wir versuchen im Prinzip Aktionen anzubieten und den Leuten zu sagen, da könnt ihr mitmachen. Das kann mal im Internet irgendeine Protest-E-Mail-Geschichte sein, was man anklicken kann. Das können irgendwelche Infomaterialien sein, die eben sich mit diesen PR-Argumenten der Atomindustrie beschäftigen und dem was entgegensetzen und sagen, Mensch Leute, ihr könnt das verteilen in eurem Umfeld. Das können dezentrale Aktionen sein, wo Leute dann irgendwo vor Ort was machen und wissen, aber in vielen anderen Städten machen Leute auch was. Also auf ganz verschiedenen Ebenen versuchen Leute zu aktivieren und ja, da abzuholen, wo sie eben gerade sind und nicht zu verlangen, dass jetzt alle sich gleich in Initiativen organisieren. Ja. Das ist so eine andere Ebene, das ist erstmal nicht so das große Event, wo dann ganz viele Tausend kommen, sondern es ist eher so was Netzwerkartiges und was Dezentrales. Aber ich glaube, dass es gerade wichtig ist, auch eben um diese inhaltliche Debatte, um diese ganzen Argumente aufzunehmen, ist es eben wirklich als Anti-Atom-Bewegung auch oder als Atomkraftgegner wieder überall in der Gesellschaft auch wirklich aufzufallen, präsent zu sein. Also wir wollen jetzt auch nochmal so eine Aktion starten, dass dieses Symbol der Anti-Atom-Bewegung, also diese Atomkraft-Nein-Danke-Sonne, dass die wieder einfach mehr im öffentlichen Raum sichtbar wird. Ja. Das sind so ganz kleine Sachen, aber ich glaube, dass die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, auch dass bestimmte gesellschaftliche Stimmungen auch tragen oder sich verbreiten.
Gut, jetzt wo du gerade erzählt hast, ist mir ein Gedanke gekommen, der vielleicht etwas kontrovers ist, den ich jetzt nochmal ansprechen will. Also wenn du jetzt erzählst von solchen Kampagnen, die dann organisiert werden, jetzt wie zum Beispiel ausgestrahlt und dann sollen da Leute sich von überall beteiligen, bedeutet das dann nicht für so eine Bewegung, dass die eigentliche Arbeit, also die wichtige Arbeit dann eher von wenigen gemacht wird und die vielen anderen machen einfach nur mit? Oder sind die vielen anderen dann auch wirklich bei der inhaltlichen Auseinandersetzung dabei?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil das ist das Problem dabei. Das ist genau das Problem dabei. Das, so wie du das beschreibst oder jetzt als Frage ja formuliert hast, so ist das ein Stück weit. Dass es eine kleine Gruppe gibt, in dem Fall als ausgestrahlt gibt es ein Team von, wie sind wir, 7, 8 Leuten, die sich dann überlegen, jetzt machen wir mal, schlagen wir die Aktion vor und jetzt machen wir das. Und das dann eben vielen tausend Leuten, die wir im Verteiler haben, dann vorschlagen, als Angebot machen. Ich meine, es ist dann ja immer noch die entscheidende Leute, mache ich da jetzt mit oder nicht oder mache ich was ganz anderes oder lasse ich mich davon nur anregen und mache es aber so, wie ich das richtig finde. Ja, also geht ja auch. Aber trotzdem ist es nicht was sich von unten entwickelt, wo es viele Gruppen gibt, die Dinge diskutieren und dann sich vielleicht mal treffen zu einem überregionalen Konferenz und dann gemeinsam überlegen, so was ist denn jetzt wichtig und richtig, sondern es ist, also ein englischer Begriff dafür ist ja so ein Top-Down-Ansatz, ja, also praktisch von oben nach unten. Es entwickelt sich nicht von unten nach oben. Das ist eigentlich nicht das, wie ich gerne Politik mache, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das andere eigentlich entspricht mehr so meinen gesellschaftlichen Visionen, ja, dass sich viele Leute gemeinsam einen Kopf machen und gemeinsam was entwickeln und sich beteiligen. Es ist so ein bisschen aus der Not geboren, dass ich erlebe, sind eben weniger Leute bereit, sich zu organisieren und das so auch für solche Diskussionsprozesse auf sich zu nehmen. Und dass ich das Gefühl habe, dass diese Bewegung aber gerade auf Leute, die nicht selber was entwickeln wollen, sondern die nur wenig Zeit sich nehmen für dieses politisch Aktivsein und die froh drum sind, wenn sie dann Angebote kriegen, dass ich denke, die Bewegung braucht diese Leute. Wenn wir die sozusagen, wenn wir sagen, so, es sind nur die gemeinsam aktiv, die dann auch bereit sind, sowas gemeinsam zu entwickeln, dann sind wir irgendwie eine sehr kleine Nischenbewegung und das reicht nicht. Ja. Und das ist deswegen sozusagen, war es diese Entscheidung jetzt bei ausgestrahlt, auf sozusagen wirklich den Leuten einfach Angebote zu machen. Immer in der Hoffnung, das sage ich, ist schon auch dabei, dass Leute dann vielleicht, wenn sie 3, 4 Mal Sachen mitgemacht haben oder dann vielleicht doch mal örtlich auch kleine Aktionen gemeinsam gemacht haben, sich vielleicht, also ja, dann doch sagen, so Mensch, wollen wir uns nicht regelmäßig auch vor Ort treffen und eigene Sachen uns ausdenken und uns mit anderen Gruppen vor Ort oder in der Region dann auch zusammenschließen und und dass dann da auch was draus entsteht. Ja, das wäre natürlich toll.
Okay, ich bin jetzt mehr oder weniger am Ende mit meinen Fragen und Thesen, die ich diskutieren wollte. Ich meine, abschließend kann man so ein Thema natürlich nie diskutieren, aber mal so eine Momentaufnahme machen, wie ist gerade aktuell Stand, wie kann man die Bewegung im Moment sehen, ist, glaube ich, gelegentlich mal ganz wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch zwei, drei Sachen, die du zu dem Thema loswerden willst?
Ja, das eine, es sind jetzt Sachen, die habe ich, glaube ich, jetzt auch schon im Laufe des Gesprächs gesagt, will sie aber am Ende nochmal betonen. Das eine ist, glaube ich, wirklich, dass Leute, die jetzt auch organisiert sind in Anti-Atom-Gruppen oder in anderen politischen Gruppen, die sich eben mit diesem Atomthema beschäftigen, auch, dass ich es gerade sehr wichtig finde, wirklich sich zu öffnen und eben auf andere Atomkraftgegner, die es in der Gesellschaft gibt, die vielleicht in Organisationen sind, zum Beispiel in Parteien, die man nun nicht in allem gut findet auch, ja, aber dass man trotzdem sieht, wenn wir diese Laufzeitverlängerung verhindern wollen und einen wirklichen Atomausstieg erreichen wollen, dann müssen wir uns da, also müssen sich viele Atomkraftgegner, auch wenn sie unterschiedlich organisiert sind oder in anderen Punkten unterschiedliche Positionen haben, einfach auch zusammentun. Das ist so das eine, was ich gerade wichtig finde. Und das andere ist eben, Leute, die jetzt nicht irgendwie organisiert sind, dass aber jeder und jede eigentlich ihren Beitrag auch zu dieser Auseinandersetzung leisten kann. Und also wir haben eben diese, ja auch im Internet www.ausgestrahlt.de, einfach diese Seite, wo wir Angebote machen. Es gibt einen Newsletter, wo wir regelmäßig den Leuten sagen, was gerade los ist, was man tun kann, dass man eben auch mit wenig Zeit aktiv werden kann.
Dann bleibt am Ende noch die Hoffnung, dass wir uns vielleicht doch wieder in einer Aufschwungphase befinden, also an einem Punkt, wo die Welle gerade wieder nach oben geht und wirklich es wieder mehr wird. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Jochen Stey aus dem Wendland, dass er so lange Zeit für das Interview zur Verfügung gestanden hat.
Ja, ich danke auch.